Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unseren gottesdienstlichen Gedanken am 16. Sonntag nach Trinitatis. Die Tage werden kürzer, morgens bleibt es länger dunkel und die Sonne geht früher unter. Wir nähern uns den dunklen Monaten des Jahres, in denen uns häufiger schwere Gedanken kommen als zur Sommerzeit. Umso wichtiger ist es, dass wir uns vergegenwärtigen, was Jesus uns verspricht. Im Wochenspruch heißt es: Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. In seinen Worten und Taten hat Jesus uns gezeigt, wie das Leben aussehen kann. Und er hat uns neue Augen geschenkt, mit denen wir es erkennen können, in und neben aller Dunkelheit. Wir beten. Gott, zwischen gestern und morgen kommen wir zur Ruhe, mit Erinnerungen, Geglücktem und Missglücktem. Mit Erwartungen, Hoffnungsvollem und Bedrückendem sind wir da. Wir suchen den sicheren Weg, das sinnerfüllte Leben, die heitere Gelassenheit, das befreite Glück, Umschreibungen deines Namens, Gott. Gott, das Leben ist schön und manchmal ist es schrecklich, denn vieles geschieht und ist auch in der vergangenen Woche geschehen, was dem Leben entgegensteht und es verletzt und zerstört. Oft verstehen wir das Leben nicht, verstehen andere nicht und nicht einmal uns selbst. Wir hören, dass Menschen mit ihrem Leben selbst fertig werden müssen. Das soll unter uns nicht das letzte Wort sein. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Erfahrungen, die schnüren uns die Kehle zu. Die machen uns sprachlos und stumm, denn nicht immer ist Leid mitteilbar. Und nicht immer wird geteiltes Leid zu halbem Leid, sei es, weil keiner uns zuhört, sei es, weil keiner uns richtig versteht, sei es, weil uns schlicht und einfach die Worte für Erlebtes oder miterlebtes Entsetzen fehlen. Die Menschheit kennt unzählige Situationen, in denen es so war und so bleibt. Unsere Sprache versagt vor dem, was geschehen ist. Und mit ihr erstirbt unsere Stimme. Und mit der Stimme verschließen sich unsere Kehlen. Sie werden uns so eng, dass sie gerade noch den lebensnotwendigen Atem nach innen und außen transportieren. Den Atem, der uns fühlen lässt, dass wir noch leben. Dass wir trotzdem noch leben, weiterleben. Was aber muss geschehen, damit sich in diesem Weiterleben unsere Kehle wieder weiten kann? Was muss geschehen, damit wir und andere wieder aufatmen können? Was muss geschehen, damit wir unsere Sprache wiederfinden und sie uns? Eine allgemeingültige Antwort gibt es sicher nicht. Und doch zeigen die großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte: Die Wende fängt an, wo das Unfassbare ins Wort kommt, wo Annäherungen an unsägliches Leid gesagt und gewagt werden. Dazu gehören all die Geschichten, Gedichte, die trotz Auschwitz geschrieben wurden. Dazu gehören all die Gottesdienste, die nach Terroranschlägen gefeiert werden. Und dazu gehört auch und vielleicht zuallererst das Bekenntnis: Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Denn es ist ein Bekenntnis, das ohnmächtiges Schweigen bricht, das auf Anknüpfen und Fortsetzung hofft und wie nebenbei danach fragt, ob es nicht vielleicht doch eine Sprache gibt, die uns ihr Wort leiht, die für uns weiterspricht, wo wir zu verstummen drohen. Wer sich die 5 Klagelieder im gleichnamigen Buch im Ersten Testament daraufhin anschaut, merkt schnell: Hier ist Sprache gefunden, wo es eigentlich keine Sprache mehr gibt. Hier beginnt die Suche nach Trost im Wort und mit dem Wort. Und so lassen Sie uns gemeinsam hineinhören in eine Klage, die im Zentrum der 5 Lieder einen ganz neuen, unerwarteten Ton anschlägt. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist allen Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar, der ihm schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Wir haben hier ein Gedicht vor uns, das in keinster Weise verharmlost, was ein Mensch in seinem Leben an Leid erfahren kann. Und doch schaffen es die Verse, eine tröstliche Kraft zu entfalten. Die tröstliche Kraft der hebräischen Poesie. Die Klagelieder sind Ausdruck der persönlichen und kollektiven Klage über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels 586 vor Christus. Sie haben eine beeindruckende poetische Gestalt und Rhythmik, die das unsägliche Leid in fester Form aussagen und so den grenzenlosen Schmerz begrenzen kann. Jedes der 5 Lieder bildet in sich eine Ganzheit und ist in Anlehnung an das hebräische Alphabet strukturiert. Das 3. Lied lässt sogar 3 Zeilen jeder seiner Strophe mit demselben Buchstaben anfangen und kann von seiner Länge und Mittelstellung her als herausgehobenes Zentrum der Lieder gelten. Unser Predigttext umfasst die hebräischen Anfangsbuchstaben Chet, Tet, Jot und Kaf, wobei die Strophen 9 und 11 um ihre jeweils letzte Zeile gekürzt sind. Das führt zu einer inhaltlichen Verdichtung, die die hoffnungsvollen Verse in der Mitte von Lied und Buch akzentuiert. Wie entfalten die Verse aber ihre tröstliche Kraft? Am Anfang steht die Suche nach Trost. Und das Tröstliche dieser Suche nach Trost ist zunächst die Suche selbst, und zwar die Suche mit Wort und Buchstabe, Rhythmus und Klang. Diese Suche verändert die Menschen, die sprechen und lesen, was hier gesagt ist. Sie erfahren etwas von der befreienden Kraft der Poesie. Diese Kraft ist so groß, dass sie im Zentrum der Klagelieder zu einem die Klage unterbrechenden Hoffen auf Gott führt. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Zugleich ist diese Kraft noch so klein, dass sie sich selbst Halt verschaffen muss in der klaren Strukturierung des Texts. Das Alphabet wird dabei zum Sinnbild eines von Klage und Verlust geprägten Lebensbogens, in dessen Mitte die Hoffnung auf Trost und Hilfe aufleuchtet, inhaltlich, strukturell und symbolisch. Es ist nicht nur die hebräische Poesie, die eine solche Kraft entfalten kann, sondern jeder Text, jedes Gedicht, das Erlebte so in Worte fasst, dass unsere Kehle wieder weit wird, dass wir aufatmen, dass wir unsere Stimme wiederfinden. Es gibt Texte, die unseren Sprachhorizont erweitern, die uns selbst in Katastrophen sprachfähig machen, die uns ausdrücken lassen, was wir empfinden. 3 solcher Gedichte werde ich nun vorlesen. Steht noch dahin, von Marie-Louise Kaschnitz. Ob wir davonkommen, ohne gefoltert zu werden, ob wir eines natürlichen Todes sterben, ob wir nicht wieder hungern, Abfalleimer nach Kartoffelschalen durchsuchen, ob wir getrieben werden in Rudeln, wir haben's gesehen. Ob wir nicht doch die Zellenklopfsprache lernen, den Nächsten belauern, vom Nächsten belauert werden und bei dem Wort Freiheit weinen müssen. Ob wir uns fortstehlen rechtzeitig auf ein weißes Bett oder zugrunde gehen am 100-fachen Atomblitz. ob wir es fertig bringen, mit einer Hoffnung zu sterben, steht noch dahin, steht alles noch dahin. Das Lied von der Anderwelt von Michael Ende. Es gibt einen See in der Anderwelt. Drin sind alle Tränen vereint, die irgendjemand hätte weinen sollen und hat sie nicht geweint. Es gibt ein Tal in der Anderwelt. Da gehen die Gelächter um, die irgendjemand hätte lachen sollen und blieb stattdessen stumm. Es gibt ein Haus in der Anderwelt. Da wohnen wie Kinder beinand Gedanken, die wir hätten denken sollen und waren's nicht im Stand. Und Blumen blühen in der Anderwelt, die sind aus der Liebe gemacht, die wir uns hätten geben sollen und haben's nicht vollbracht. Und kommen wir einst in die Anderwelt, viel Dunkles wird sonnenklar, denn alles wartet dort auf uns, was hier nicht möglich war. Hoffnung 2 von Rose Ausländer. Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort die Angst überlebt? Wo wir Worte finden, die ausdrücken, was uns bewegt, wo unsere Kehle wieder weit wird und spricht, da können wir weiterleben. Weiterleben mit den Bürden der Vergangenheit und weiterleben mit dem Blick auf einen von unseren Verlusten her nicht nur verdunkelten, sondern zugleich geweiteten Lebenshorizont. Unser Predigttext lädt uns ein, die tröstende Kraft der hebräischen Poesie zu entdecken, ja, sie zu leben und sie weiterzuschreiben, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Nicht, dass wir alle Dichterinnen werden müssen, ist gemeint, wohl aber, dass wir das Wort in seiner helfenden und widerständigen Kraft neu entdecken, einer gewaltüberfluteten Welt zum Trotz und vielen verstummten und stummgemachten Mitmenschen zum Trost. Amen. Wir beten. Du hast uns gerufen, Gott. Wir werden gehen und neue Schritte tun. Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden in der Welt. In der Nachfolge Jesu Christi werden wir zuversichtlicher und hilfreicher handeln. Freude wird aufkommen und sie wird ausstrahlen. Ängste werden verfliegen, Bedenken werden zerstreut und Zögern wird überwunden. Das Böse wird schwächer und das Gute stärker. In denen, die misstrauisch sind, wird Vertrauen wachsen. Hoffnung wird geweckt in Verzagten und Kranken, in Trauernden und Sterbenden. Gott, wir freuen uns auf das Leben. Gemeinsam beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke euch Frieden. Amen.